the children and mothers of every race and every color, for life below water, a generation of your daughter, leave no one behind.
Bist du ready? Nochmal einen Schluck Wasser trinken?
Ich bin ready. Ja, Wasser habe ich hier stehen. Das muss ich vielleicht zwischendurch mal zugreifen, aber es ist,
ist ja super praktisch. Cool.
Schieß los.
Hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to SDG, deinem Podcast zu nachhaltiger Entwicklung. Ich bin Charlotte und ich freue mich, dass wir heute ein SDG ganz besonders hervorheben können. Das SDG 6 beschäftigt sich mit sauberem Wasser und Sanitäreinrichtungen. Das klingt jetzt erstmal recht allgemein und schwierig greifbar. Wasser, ja, heute Morgen habe ich meine Zähne geputzt und geduscht, einen Tee getrunken, meine Pflanzen gegossen. Aber da steckt noch viel mehr dahinter. Daher habe ich Bastian Henrichs zu Gast. Er ist PR-Manager und Pressesprecher bei der internationalen Organisation Viva Con Aqua. Zusammen wollen wir heute das Thema Wasser und Hygiene besprechen, aber auch die Rolle der Entwicklungszusammenarbeit. Hallo Bastian, schön, dass du da bist.
Hallo, guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
Gerade habe ich schon kurz erzählt, wofür ich heute Morgen Wasser verwendet habe. Und ich glaube, jeder und jedem hier ist klar, dass wir Wasser zum Leben brauchen. Aber was gehört denn noch zum SDG 6? Kannst du uns da eine kurze Einführung geben?
Ja, sehr gerne. Ich habe heute Morgen auch schon einiges an Wasser verbraucht, wenn ich drüber nachdenke. Und das ist ja auch entscheidend, dass man sich das immer mal wieder bewusst macht. Das schon mal kurz vorweg. Im SDG geht es vor allen Dingen darum, dass die Vereinten Nationen bis zum Jahre 2030 halt sauberes Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten wollen, für alle Menschen auf der Welt. Da geht es um Wasserqualität, die verbessert werden soll, indem auch Verschmutzung und Verunreinigung durch zum Beispiel Chemikalien beendet wird. Und die Gewässer, also die Oberflächengewässer, sollen als Ökosysteme geschützt werden. Genau, dann geht es aber auch letztlich um Menschen, die keinen Zugang zu Trinkwasser oder sauberem Wasser und Sanitäranlagen und sanitärer Grundversorgung haben. Das sind vornehmlich Menschen im globalen Süden, die da eben keinen Zugang oder eingeschränkten Zugang haben. Das liegt dort nicht unbedingt daran, dass das Wasser verschmutzt ist, auch, aber es liegt vor allem auch daran, dass es einfach keine Infrastruktur gibt, dass also Brunnen, Wasserauffangbecken, Toiletten, Handwaschanlagen und so weiter einfach fehlen. Elementare Dinge, die ein menschenwürdiges Leben da eigentlich möglich machen, genau, fehlen da, sind nicht zugänglich sozusagen. Und ja, Ziel dieses SDGs ist eben, diese Umstände insgesamt zu verändern und das Wasser und ja, die Grundversorgung mit Sanitäreinrichtungen zu gewährleisten.
Am 22. März war ja auch der Weltwassertag, der darauf aufmerksam machen soll, dass leider noch nicht jeder Mensch auf der Welt Zugang zu Wasser hat, wie du gerade eben schon erwähnt hast. Wie ist denn da der Stand der Dinge? Hast du ein paar Zahlen für uns?
Ja, habe ich natürlich. Die UN stuft das immer so ein bisschen ab. Es gibt da unterschiedliche Zahlen, die aber alle ihre Berechtigung haben. Also es sind weltweit 2,2 Milliarden Menschen, die keinen ständigen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Also wo das Wasser nicht ständig zur Verfügung steht, vielleicht nur tageweise oder nur tagsüber, nachts nicht und so weiter. Das ist einmal der Unterschied. Und es gibt 4,2 Milliarden Menschen sogar, die keinen Zugang zu sauberen Toiletten haben, deren Abwasser dann auch abgeholt wird und gereinigt und sicher entsorgt wird sozusagen. Es gibt aber auch 579 Millionen Menschen, und das sind fast so viele Menschen wie in der EU leben, die gar keinen Zugang zu Wasser und zu jeglicher Infrastruktur haben, die also lange Wege zurücklegen müssen, bis sie an eine Wasserquelle kommen, die dann auch noch nicht mal immer gesichert ist vor Verschmutzung durch zum Beispiel Tiere, die die Wasserquelle auch nutzen oder so. Viele Menschen müssen noch Oberflächenwasser nutzen aus Seen oder Flüssen, also aus ungesicherten Quellen. Genau, und das sind vornehmlich Menschen, deren Lebensbedingungen wir von Viva Con Agua verbessern wollen. Genau, dann kann man sich ja auch so ein bisschen Gedanken darüber machen, wie viel Wasser steht denn den Menschen zur Verfügung in Deutschland. Und ich vermute mal, dass das in Europa überall ähnlich ist. Sind es 120 Liter pro Kopf und Tag, die ein Mensch im Schnitt verbraucht? In einem Land wie Uganda zum Beispiel, wo der Zugang zu Wasser nicht immer gewährleistet ist, sind es nur 20 Liter am Tag. Da sieht man schon, dass da ein großer Unterschied herrscht. Es ist so, dass vor 15 Jahren, als Viva Con Agua gestartet ist, gab es 1,2 Milliarden Menschen, die gar keinen Zugang und zu Infrastruktur hatten und zu sauberem Trinkwasser hatten. Daran sieht man, dass das schon etwas besser geworden ist. Also das hat sich halbiert sozusagen, die Anzahl der Menschen, die keinen Zugang haben. Trotzdem bedeutet das natürlich nicht, wenn man die anderen Zahlen auch betrachtet, dass es schon alles gut ist. Weil es sind ja wirklich nur die vulnerabelsten Menschen, die da in dieser Zahl aufgeführt sind. Wenn man die 4,2 Milliarden Menschen sieht, die keinen Zugang zu einer sauberen Toilette haben, die dann auch wirklich entsorgt wird, dann ist das jeder zweite Mensch. Und das sind natürlich viel zu viele.
Ja, das klingt echt dramatisch. Was man dagegen tun kann, darüber sprechen wir dann auch gleich noch. Aber das ist alles noch sehr weit weg von meinem Alltag. Und hier in Innsbruck, da haben wir Toiletten. Und in Hamburg bei euch hoffentlich auch. Was sind denn die Wasserprobleme, die es in Deutschland oder auch in Österreich gibt?
Ja, grundsätzlich haben wir... Wenn es um Trinkwasser geht, haben wir ja eine wunderbare Versorgung. Sowohl in Österreich als auch in Deutschland haben wir ausreichend Trinkwasser, das auch gereinigt wird. Allerdings werden die Anstrengungen, die unternommen werden müssen, um das Wasser zu reinigen, werden immer größer, weil eben auch die Einträge in das Wasser größer werden. Also wir bekommen so 70% in Deutschland, 70% des Trinkwassers stammt aus dem Grundwasser. Und gerade die Landwirtschaft und aber auch alle möglichen Einträge durch Chemikalien von Industrie, aber auch von Haushalten, die müssen zum Teil sehr aufwendig da wieder rausgefiltert werden und das Wasser muss aufbereitet werden. Das Grundwasser ist in Deutschland stark belastet durch Nitrateinträge, die aus der Landwirtschaft kommen, aus der Gülle sozusagen, die auf den Feldern genutzt wird, um das Wachstum zu beschleunigen. Und das wird natürlich auch ständig mehr. Also das ist auch so ein kleiner Kreislauf. Ne? Der Klimawandel hat da ja auch einen Einfluss drauf. Das heißt, es wird trockener. Das heißt, die Bauern oder Landwirte müssen immer mehr Wasser aus dem Grundwasser rausziehen, um ihre Felder zu bewässern. Da ist gleichzeitig aber auch die Gülle drauf. Das heißt, zusammen sickert es dann durch in das Grundwasser. Darum werden die Nitrateinträge auf jeden Fall mehr. Dazu kommen auch noch theoretisch Medikamentenrückstände, die sich da in das Wasser weil Tiere oft ja mit, wie heißt das Schmerzmittel noch? Das, was alle immer nehmen.
Aspirin?
Nicht Aspirin, aber die Tiere kriegen ja auch so ein Medikament. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Und das findet sich dann letztlich auch irgendwann im Wasser wieder und muss da irgendwie versucht werden auszuwählen. Das funktioniert halt nicht immer hundertprozentig gut. Genau, und es gibt ja sowas wie eine europäische Wasserrahmenrichtlinie. Daran hält sich aber in Europa nicht unbedingt jeder. Auch in Deutschland ist das schwierig. Also wir wurden ja auch irgendwann schon mal verklagt für die zu hohen Nitrateinträge von der EU. Vor 2-3 Jahren war das. Genau, und da ist einfach der politische Wille nicht groß genug, um diese Wasserrahmenrichtlinie auch wirklich umzusetzen. Dann trägt das Klima dazu bei, hatte ich ja schon gesagt. Und wir hatten ja vor, ich glaube, war es letzten Sommer oder vor 2 Jahren schon im Sommer? Ich glaube, es war 2019. Da gab es irgendwie in Hessen oder Rheinland-Pfalz irgendwo eine Region, ein Dorf, wo auf einmal das Grundwasser sozusagen so weit runtergesackt war, dass kein Wasser mehr aus dem Hahn kam und die Feuerwehr ausrücken musste, um sozusagen die Bevölkerung dieses Dorfes da mit Wasser zu versorgen. Das sind so Hinweise, dass ja die Situation sich verändert. Grundsätzlich sind wir aber wirklich noch sehr, sehr weit davon entfernt, dass wir irgendwie eine Wasserknappheit oder Wassernot oder irgendwas derartiges in Mittel- und Nordeuropa haben könnten. Es gibt natürlich Gruppen, für die es schwierig ist, an Wasser zu kommen. Wir unterstützen zum Beispiel auch ein Projekt hier in Hamburg von GoBagno. Das ist so ein Duschbus, wo wir dann auch Wasser an Obdachlose verteilen. Weil Obdachlose natürlich Menschen sind, die Zugang zu wenigen Dingen nur haben. Und Wasser gehört natürlich auch dazu. Wasser und vor allen Dingen Hygiene. Also dieser Duschbus zielt natürlich vor allen Dingen darauf ab, dass die sich einfach duschen können und sich danach besser fühlen. Jeder kennt das irgendwie, wenn man lange kein Wasser auf der Haut hatte, dann ist Duschen eine große Wohltat und hat da auch was mit Menschenwürde zu tun. Und da gibt es natürlich auch Probleme, aber die sind absolut nicht vergleichbar mit denen im globalen Süden.
Jetzt hast du schon die vulnerablen Gruppen angesprochen und in unserem Podcast haben wir immer wieder betont, dass die SDGs auch miteinander verbunden sind. Auch SDG 6 hat Überschneidungen mit anderen Themen, zum Beispiel auch mit SDG 5, mit Geschlechtergleichheit. Warum sind denn insbesondere Frauen und Mädchen von Wasserproblemen betroffen?
Es gibt eigentlich drei Punkte, die man da anführen kann. Wir sprechen jetzt dann wieder von Menschen im globalen Süden vornehmlich, ne? Also das sind jetzt nicht unbedingt Herausforderungen, denen wir hier in Europa oder in Deutschland gegenüberstehen. Aber ja, es sind drei Punkte. Erstens ist es so, dass Frauen vor allen Dingen in den Communities dafür verantwortlich sind, dass Wasser da ist. Also sie sind diejenigen, die das Wasser auch besorgen müssen, die oft weite Wege zurücklegen müssen, es abkochen und dann nutzbar machen müssen sozusagen. Und das ist also letztlich ist es auch eine Zeitfrage. Das heißt, wenn der nächste Brunnen, aus dem sauberes und direkt trinkbares Wasser kommt, direkt im Dorf steht, dann gewinnen die Frauen Zeit, die sie dann für andere Tätigkeiten nutzen können, wo sie eventuell was erwirtschaften können, sich bilden können. Genau, das ist so der eine Punkt, dass es einfach den Frauen, oder oft sind es auch Kinder, die Möglichkeit gibt, ihre Zeit für etwas anderes, vielleicht Sinnvolleres zu nutzen. Dann zweiter Punkt, es gibt eben, wenn wir über die vulnerablen Gruppen sprechen, gibt es Regionen, Communities, wo es einfach zum Beispiel gar keine Toiletten gibt, wo Open Defecation, so heißt es im Fachjargon, betrieben wird. Man mag das kaum glauben und es ist auch manchmal schwer vorstellbar, aber dort gehen die Menschen einfach aufs Feld oder hinter den nächsten Baum, um ihr Geschäft zu verrichten. Und das ist für Frauen natürlich sehr, sehr unangenehm, nochmal zusätzlich unangenehm. Also sie warten oft, bis es dunkel ist. Das heißt, dass sie Stress ausgesetzt sind, Druck ausgesetzt sind und dass sie dann man würde denken, im Schutze der Dunkelheit, aber sie sind dann oft leider auch Gewalt der Männer ausgesetzt sozusagen. Und dann gibt es noch das Thema Menstruationshygiene. Ja, wenn man sich vorstellt, als Mann ist es schwer, sich das vorzustellen, aber als Frau kann sich das jede vorstellen, dass man kein Wasser zur Verfügung hat für die Menstruationshygiene, dass man keinen Raum hat, in dem man sich zurückziehen kann, um sich dann auch hygienisch sauber und rein zu halten. Das ist schwierig und das ist auch oft an Schulen halt der Fall, dass es dort keine Rückzugsräume für die jungen Mädchen gibt. Und dann gehen die einfach auch nicht zur Schule. Also dann bleiben sie halt zu Hause, weil es natürlich auch dort nochmal mehr mit Scham verbunden ist und so weiter und auch etwas noch Unbekannteres ist sozusagen. Und dann gehen die nicht mehr in die Schule und dann können sie sich auch nicht weiterbilden. Und darum ist es einfach wichtig, gerade auch an Schulen diese Räume zu schaffen, Toiletten und Waschanlagen bereitzustellen und zu bauen, damit da einfach Möglichkeiten für die jungen Mädchen stehen.
Wasser ist also für die persönliche Gesundheit relevant, aber auch für die Entwicklung ganzer Communities. Bei der Organisation Viva Con Agua steckt das Wasser dann schon im Namen. Wo kommt ihr denn nun ins Spiel? Wie sieht eure Arbeit aus und was ist eure Vision?
Ja, also Viva Con Agua, da steckt einmal der Name Agua drin, aber auch der Name Viva. Viva bedeutet einfach Leben und einmal Wasser ist Leben natürlich, also Wasser ist die Grundlage allen Lebens, aber da steckt auch diese Lebensfreude drin und der Vibe, den Viva Con Agua in sich trägt und den wir auch an alle anderen herantragen wollen. Also es geht Einmal ja, um Wasser für alle, alle für Wasser, das ist so die Vision. Da steckt auch eben das soziale Engagement drin, also die Förderung von diesem sozialen Engagement und auch der Wunsch, irgendwie eine Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft hin zu mehr Gemeinwohlorientierung, zu Kollaboration statt Konkurrenz, Social Business statt Profitmaximierung. Das steckt da auch alles ein bisschen mit drin. Und daran arbeiten wir auch immer so ein bisschen im Hintergrund. Aber es ist vor allem auch einfach dieses soziale Engagement mit Freude. Wir wollen zeigen, dass das Spaß machen kann, sich für andere Menschen einzusetzen, zu engagieren und etwas zu tun einfach. Und dann, ja, es ist auch so eine Form von Kultur. Also wir haben so Grundannahmen, kulturelle Grundannahmen, wo es um Verbindung geht. Wir wollen lieber Verbindung eingehen und Menschen kennenlernen, statt irgendwie in Konkurrenten zu denken. Wir bezeichnen uns ja auch als All-Profit-Organisation. Das heißt, wir wollen, dass alle Menschen, die irgendwie in irgendeiner Form mit uns zusammenarbeiten, ob es jetzt bei Aktionen ist oder auch in den Projekten, dass jeder da was mitnimmt und sich weiterentwickeln kann und jeder sich einbringen kann. Und wir wollen da die Potenziale, die wir sehen, heben und jedem die Möglichkeit geben, sein Potenzial auszuschöpfen. Und wir arbeiten eben mit, das ist so ein bisschen der USP, würde ich sagen, von Viva Con Agua. Wir arbeiten sehr viel mit universellen Sprachen. Das sind Musik, Kunst und Sport. Das heißt, wir tun das sowohl hier in Deutschland, Österreich und der Schweiz, wo wir aktiv sind, dass wir auf Festivals unterwegs sind, dass wir viel mit Künstlern zusammenarbeiten, die sich dann ebenfalls für sauberes Trinkwasser engagieren, dass wir Sport-Events machen, um darüber dann auch wieder Spenden zu sammeln. Und genau das tun wir halt auch in den Projektgebieten. Also es ist manchmal, fühlt es sich an, wenn ich darüber rede, dass so, ja, das kann ja jeder sagen, dass irgendwie Fußball verbindet und so weiter, haben wir alle schon mal gehört. Aber wenn man das mal mitgekriegt hat, was es bewirkt, wenn man in so eine Community kommt, die vielleicht auch ein bisschen abgelegen in meinetwegen Uganda liegt und man hat irgendwie jemanden dabei, der eine Trommel dabei hat oder eine Gitarre oder irgendein Musikinstrument irgendeiner Art und fängt als erstes, weil die Begegnung ist dann erstmal vielleicht ein bisschen komisch für alle Beteiligten so, weil man sich halt erstmal annähern muss und Musik ist total der Icebreaker. Man fängt an zu tanzen, die kennen das ja auch. Die Menschen dort vor Ort, die steigen dann ein und haben Pfeifen zum Beispiel oder irgendwelche anderen Instrumente. Und das macht unheimlich Spaß und das verbindet und das bringt einen direkt den Menschen einfach nahe. Und das funktioniert mit Fußball genauso. Also ein Fußballspiel in Nepal hat den gleichen Effekt wie ein Fußballspiel auf irgendeinem Dorfplatz in Mecklenburg-Vorpommern. Und das funktioniert einfach großartig, macht großen Spaß und ja, wir nutzen das eben auch. Wir arbeiten ja auch viel an Schulen und mit Kindern zusammen, um da einfach die Sensibilität für das Thema WASH insgesamt, WASH steht für Water, Sanitation und Hygiene, um die Kinder dafür zu sensibilisieren und dass sie verstehen, was das bedeutet sozusagen. Und auch da nutzen wir eben diese universellen Sprachen und machen Kunstworkshops mit denen, wo es dann eben um Wasser geht. Oder es gibt Football for Wash in Uganda, wo das Team in Uganda sozusagen so Football-Drills, also Übungen entwickelt hat, die immer auch das Thema Wasser und Sanitär mitspielen und mitdenken. Und ja, das funktioniert gut und das, wie gesagt, dieser All-Profit-Gedanke steckt dahinter. Jeder fühlt sich gut. Also wir fühlen uns gut dabei, weil wir irgendwie Spaß haben, auch in Verbindung zu treten mit diesen Menschen dort vor Ort. Und die Kinder haben sowieso Spaß, wenn man ihnen einen Ball hinwirft und ein Musikinstrument mitbringt.
Ja, das klingt so, als würdet ihr da gemeinsam mit den Partnerprojekten richtig gute und wichtige Arbeit machen. Ich habe auch gerade richtig Lust, wieder Musik zu machen. Dennoch steht die Entwicklungszusammenarbeit mittlerweile ja häufig in einem kritischen Licht. Welche Herausforderungen gibt es da und wie geht ihr damit um?
Ja, also das ist aktuell und wird auch immer Thema bleiben, obwohl vielleicht hoffentlich muss man sich da irgendwann in Zukunft nicht mehr so viele Gedanken darüber machen. Aber im Moment, klar, ist es so, dass dieses White Saviorism, Appropriation, dass das immer ein Thema ist und man, mit dem man sich auf jeden Fall auseinandersetzen muss. Wir tun das auch ganz stark und versuchen halt einfach die Reproduktion und Fortführung dieser postkolonialistischen Machtstrukturen in jeglicher Form zu vermeiden. Wir achten sehr auf unsere Bildsprache, haben da sozusagen auch für Fotografen, die mit uns zusammenarbeiten und auch für alle Mitarbeiter und Beteiligten natürlich, haben da einfach Strategien entwickelt, wie wir das auch in der Bildsprache rüberbringen und uns auch einfach immer die Frage stellen, wer steht bei, wenn wir jetzt auf, wir sind ja auch relativ viel in sozialen Medien unterwegs, wo wir oft mit Bildern arbeiten auch, und dann ist einfach immer wichtig, dass wir uns die Frage stellen, wer ist da denn eigentlich im Mittelpunkt, wer wird tatsächlich gefördert, um wen geht es, auch wenn wir Influencer zum Beispiel, Influencerinnen mitnehmen auf Projektreisen, dann hat das natürlich für uns auch das Ziel, einfach einmal Spenden zu sammeln und dann aber auch Reichweite mitzunehmen sozusagen. Und dann ist es einfach wichtig, dass man die Leute gut auswählt, gut abholt, ihnen erklärt, worum es da geht, vielleicht auch Workshops dazu macht, bevor man da hinfährt. Es ist aber oft so, dass die Leute, mit denen wir da unterwegs sind, dass die da auch sehr sensibel und sehr offen für sind. Und dann geht es für uns natürlich auch vor allen Dingen darum, wenn wir jetzt solche Projekte anlegen, wir haben ja einmal die Projektarbeit und dann sind wir ja aber auch in den Ländern, wollen wir ja auch Aufmerksamkeit auf das Thema lenken und die Menschen dafür sensibilisieren, auch die vielleicht nicht direkt in den Projektgebieten sind und davon direkt betroffen sind. Das heißt, wir machen da auch, veranstalten auch mal Konzerte oder haben Kunstprojekte, wo wir dann auf das Menschenrecht auf sauberes Trinkwasser sozusagen aufmerksam machen. Und da ist es dann natürlich auch immer wichtig, dass wir Menschen aus den Ländern einbinden. Also die wissen am besten, was sie brauchen und wie sie auch ihre Leute da ansprechen. Ja, da ist einfach der Austausch und die Kommunikation auf Augenhöhe mit den Menschen vor Ort extrem wichtig, sich von denen auch sagen zu lassen, was sie benötigen, was wichtig ist. Es ist wirklich nicht nur so dahingesagt, es ist so, dass wir meistens diejenigen sind, die viel mehr lernen, wenn wir dort sind. Dafür müssen wir auf jeden Fall offen sein und wir müssen dann einfach versuchen, die bestehenden Strukturen aufzunehmen, zu fördern, weiterzuentwickeln, und wir wollen einfach versuchen, auch dieses Narrativ irgendwie zu ändern, ne? Und neue Geschichten zu erzählen und zu zeigen. Und ja, es ist eine permanente Auseinandersetzung mit dem Thema, die extrem wichtig ist. Also man kann es nicht überbetonen, dass man da sehr sensibel mit umgehen sollte.
Du hast gerade auch gesagt, dass es dann am Ende auch darum geht, einfach Spenden zu sammeln. Und wie schafft es Viva Con Agua die Balance zwischen einer gewissen Seriosität für die SpenderInnen zu behalten, aber dennoch diesen Fun-Faktor umzusetzen?
Das ist eigentlich gar nicht so schwer, ehrlich gesagt. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir da irgendwie vor einer großen Herausforderung stehen. Also wir haben natürlich einmal, auf der einen Seite haben wir diese Wash-Komponente und die Projektseite. Da sind wir super stark besetzt. Wir haben sozusagen einen Wash-Koordinator, der in Ostafrika ist und da die Projekte besucht und monitort und so weiter. Wir arbeiten ja auch sehr viel mit Partnerorganisationen zusammen, also viel mit der Welthungerhilfe. Das ist sozusagen der erste Partner gewesen. Und ja, da ist eine langjährige Zusammenarbeit entstanden. Wir arbeiten auch mit lokalen Organisationen viel zusammen. Und ja, das ist so diese Expertise-Seite, und wir arbeiten das ja auch immer sehr genau und konzentriert auf irgendwie und untersuchen jedes Projekt und checken ja auch irgendwie das Projektdesign, ob das zu uns passt und so weiter. Und der Fun-Faktor kommt so ein bisschen von selbst. Also die Gründer sind halt ein bisschen Freaks einfach, die das schon von alleine mitbringen. Und die ja auch irgendwie so aus diesem Hip-Hop kommen, der Hip-Hop-Gedanke, also auch dieses Community-Ding und auch Spaß einfach an der Arbeit. Das bringt uns alle weiter, glaube ich, wenn wir ja, wenn wir mit Freude das tun, was wir tun und wenn wir da komplett dahinter stehen können. Und ja, dadurch, dass die Gründer auch relativ jung waren, als sie Viva Con Agua gegründet haben, und dann, das wurde in Hamburg auf St. Pauli sozusagen gegründet, aus dem Umfeld des FC St. Pauli, des Fußballclubs heraus. Und das auch so eine bestimmte, schon so eine bestimmte soziale Einstellung möglicherweise hat. Und es waren junge Leute und es sind auch immer wieder junge Leute geblieben. Dadurch, dass wir auf den Festivals so präsent sind, haben wir eine relativ junge Community, Zielgruppe, viele Ehrenamtliche, die unter 30 sind und sich für Viva Con Agua engagieren. Und für die etwas betagtere Zielgruppe können wir auch ohne Probleme umschwenken und einfach die Projekte vielleicht mehr in den Fokus stellen, sozusagen. Obwohl das ich den jüngeren Menschen gar nicht absprechen will, dass sie sich nicht auch für die Projektarbeit und Entwicklungszusammenarbeit und gerade auch Themen wie White Saviorism dafür sehr interessieren und sehr sensibel damit umgehen. Also ich glaube, das ist gar nicht so schwer, da irgendwie den Link herzustellen und das beides zu kombinieren.
Ja, super spannend. Jetzt kommen wir auch schon zur fast letzten Frage. Und zwar, ich weiß, Nachhaltigkeit ist ein super breites Themenfeld, aber wir sind ja ein Nachhaltigkeitspodcast. Daher frage ich jetzt trotzdem, wie versucht ihr bei Viva Con Agua Nachhaltigkeit umzusetzen?
Ja, ich finde auch mittlerweile ist dieses Wort, ist natürlich ist ein extrem wichtiges Thema und ich finde aber den Begriff zunehmend schwierig und schwammig irgendwie. Also wenn man mal auf die Basics zurückguckt, Nachhaltigkeit hat eigentlich diese drei Komponenten, ökologische, ökonomische, soziale Nachhaltigkeit. Da würde ich jetzt mal die ökonomische rausnehmen, gar nicht rausnehmen, aber wir wollen uns auch so finanziell gut aufstellen. Wir sind aber als spendensammelnde Organisation da vielleicht so ein bisschen ausgenommen, wobei wir ja auch schon einige Social Businesses gegründet haben, also Unternehmen, die dann sozusagen auf den Verein wieder einzahlen und wo die Gewinne dann in Wasserprojekte wieder fließen sozusagen. Und das in dem Sinne ist ja auch Nachhaltigkeit, weil es einfach langlebig ist. Wenn jetzt alle Spenden einbrechen würden, dann wäre das natürlich super problematisch. Haben wir auch letztes Jahr gemerkt, dass uns das kurzzeitig ein bisschen aus der Bahn geworfen hat. Aber wir haben schon das Gefühl, dass wir über diese Unternehmungen da auch auf sicheren Füßen stehen, sozusagen. Wenn man jetzt ökologische und soziale Nachhaltigkeit nimmt, dann ist das so ein Thema, was bei den Menschen, die bei Viva Con Agua arbeiten, glaube ich, schon relativ auch intrinsisch motiviert schon in den Menschen drinsteckt. Also es gibt niemanden, den ich jetzt näher kenne aus dem Viva Con Agua Kosmos, der nicht sagen würde, ey, ich versuche mein Leben danach auszurichten, dass ich keinen Riesenschaden dem Planeten zufüge. Natürlich reicht das nicht und man muss sich da auch immer wieder Strategien zurechtlegen. Wir sind auch zum Beispiel, wenn man jetzt über das Klima redet, in Nicht-Pandemie-Zeiten fliegen wir doch relativ viel auch, weil wir einfach auch dann diese Projektreisen und Projektbesuche einfach für sehr, sehr wichtig halten, dass wir da auch dann vor Ort sind zwischendurch. Aber dann versuchen wir es zu kompensieren. Wir versuchen, alle Projekte auch so anzulegen, dass sie Klimaschutz beinhalten. Sozial ist es letztlich sowieso, wenn man versucht, der Ungerechtigkeit auf der Welt irgendwas entgegenzusetzen, sozusagen. Und durch diese Förderung von sozialem Engagement und auch der Sensibilisierung von Menschen, die sich vielleicht noch nicht so damit auseinandergesetzt haben, dass man denen eine niedrigschwellige Möglichkeit gibt, sich damit zu beschäftigen. Genau, das, also es steckt so ein bisschen drin. Ich finde, Nachhaltigkeit ist halt auch immer im Sinne von langlebig, dass die Menschen lange Zeit etwas davon haben, dass es dauerhaft ihre Lebensbedingungen verändert. Wenn man jetzt auf Projektebene guckt, Wir haben in den Projekten eine Initiative gegründet, die Sustainable Service Initiative, gemeinsam mit der Welthungerhilfe auch und German Toilet Organisationen. Da geht es einfach darum, dass die Projekte auch wirklich nachhaltig angelegt sind und dass all diese Komponenten, über die wir gerade geredet haben, dass die mit in dem Projekt implementiert sind und dass man ja Wert darauf legt, dass auch Menschen, die in das Projekt involviert sind, dass die, also auch lokale Menschen vor Ort, dass die so integriert werden, dass das lange anhält und dass sie da immer, also auch lange von profitieren und dass sie ausgebildet sind, um jetzt meinetwegen Handpumpen am Brunnen zu reparieren. Oder wir bilden Wash-Komitees zum Beispiel, oder es gibt diese Wasserkioske, wo auch dann manchmal sozusagen eine Wassergebühr eingenommen wird, damit, wenn der Brunnen vielleicht kaputt ist und repariert werden muss, damit die Community das von sich aus irgendwie hinkriegt. Und das sind so kleine Kniffe, die man da anwenden kann. Nachhaltigkeit, ja, ist ein großes Thema, hat viele Bereiche. In vielen dieser Bereiche machen wir uns Gedanken, wie es am besten funktionieren kann. Und es ist immer wieder Thema, es ist ein wichtiges Thema und wir geben da unser Bestes, auf dem neuesten Stand zu sein.
Nachhaltigkeit oder Zukunftsfähigkeit oder Langlebigkeit von Organisationen bewegt sich da ja nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Und es ist super wichtig, dass sich in allen Bereichen der Gesellschaft, sowohl im globalen Süden als auch im globalen Norden, etwas Richtung nachhaltige Entwicklung tut. Ganz kurz, welchen Alltagstipp zur Umsetzung von Nachhaltigkeit auf individueller Ebene hast du persönlich für uns und für unsere Hörerinnen und Hörer?
Ja, nicht so ganz einfach. Also ich glaube, ich gehe jetzt mal von den Hörern hier in Deutschland und Österreich aus. Und dann ist es vor allen Dingen Bewusstsein und bewusster Konsum. Also, und unter Konsum fasse ich alles, ne? Nicht, also sowohl Lebensmittel als auch Kleidung und Reisen, also Flugreisen, sich immer wieder bewusst zu machen, welche Auswirkungen hat mein Leben und mein Konsum auf andere Menschen und auf die Welt an sich. Wir haben noch gar nicht über virtuelles Wasser gesprochen, zum Beispiel, fällt mir gerade auf, was ja auch eine riesen Komponente ist. Virtuelles Wasser ist das Wasser, was wir verbrauchen über unseren Konsum. Also Beispiel Baumwolle, Rindfleisch, Kaffee, da steckt sehr, sehr viel Wasser drin, was in anderen Ländern verbraucht wird, damit wir hier ein Baumwoll-T-Shirt tragen können. Und da ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass man sich das bewusst macht, dass man sich informiert und dass man weiß, zum Beispiel, dass Bio-Baumwolle deutlich weniger Wasser verbraucht. Man spricht da sogar von, also es gibt Zahlen, die sagen, dass 90% weniger Wasser beim Herstellen von Bio-Baumwolle verbraucht wird. Dann muss man halt eben darauf achten, dass man sein T-Shirt aus Bio-Baumwolle zum Beispiel kauft. Und Konsum ist auf individueller Ebene ein wichtiger Hebel, wobei ich auch Unternehmen und die Politik da durchaus in der Verantwortung sehe.
Ganz, ganz lieben Dank, Bastian, dass du hier bei uns bei How to SDG dabei warst.
Voll gerne, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Danke auch euch fürs Zuhören. Das war wieder viel Input heute. Wir haben gelernt, dass wir Wasser einerseits aktiv im Alltag verbrauchen, wie beim Blumengießen, Kochen oder bei der Körperpflege. Andererseits gibt es verstecktes, sogenanntes virtuelles Wasser, was für die Produktion von unzähligen Produkten wie Kleidung oder Lebensmittel verbraucht wird. Für die meisten Menschen im globalen Norden ist der Zugang zu Wasser selbstverständlich, aber in anderen Regionen der Erde müssen insbesondere Frauen große Anstrengungen auf sich nehmen, um Wasser für den täglichen Gebrauch zu beschaffen. Viva Con Agua setzt sich in Projekten der Entwicklungszusammenarbeit für einen verbesserten Wasserzugang ein. Dadurch soll gewährleistet werden, dass Menschen mehr Zeit für andere Themen wie Bildung, Gesundheit oder Wirtschaften haben. Mittels universeller Sprachen wie Musik und Sport soll Awareness geschaffen werden. Zum sozialen Engagement gehört bei Viva Con Agua auch der Spaß dazu, um die Welt ein Stückchen besser zu machen. Das war's von uns heute. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf Instagram abonniert, Feedback dalasst und uns weiterempfehlt. Tschüss und bis zu einer nächsten Folge von How to SDG.